Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Der Branchenverband Game hat per Umfrage ermittelt, dass jeder Zweite in Deutschland gamet, also Videospiele spielt. Die meisten kostet das Spielen Geld, einige verdienen es aber auch mit Spielen. Yannick Jeffrey Reiners zum Beispiel ist professioneller E-Sportler, hauptberuflich. Der Gaming-Markt boomt. In erster Linie noch für große Privatunternehmen, aber die Politik hat sich bereits eingeschaltet. Was der Bundesminister für Games, Robert Habeck, gern spielt, hat mein Kollege Marc Bädorf nicht herausgefunden. Den Wirtschaftsfaktor E-Sport lernen Sie jetzt aber sehr hörbar kennen.
Denn jetzt zählt hier nur der Push für die Jungs und dass Jeffrey seine Form, sag ich mal, aus den letzten Spielen hier einfach mitnehmen kann.
Die zweite Halbzeit läuft schon, als es für Yannick Jeffrey Reiners ernst wird. Es ist der letzte Spieltag vor der Winterpause der virtuellen Bundesliga-Saison. Mit Borussia Mönchengladbach trifft der Profi-E-Sportler auf Hannover 96, den aktuellen Tabellenführer.
Da liegt ihm das Lächeln auf den Lippen. Aber wenn er abgefälscht wird, wieso denn nicht?
Die Gladbacher brauchen jeden Punkt, um den vierten Tabellenplatz zu halten und damit am Ende der Saison an den Playoffs teilnehmen zu dürfen.
Wenn er nochmal ganz fies abgefälscht werden oder sogar ins Tor reinkommen, ruhiger Spielaufbau. Und das ist eben genau das Spiel, was wir von Jeffrey kennen.
E-Sportler Jeffrey, 26 Jahre alt, 1,80 groß, Läuferstatur, sitzt in einem Gaming-Sessel. Ein Drehstuhl mit extra hoher Rückenlehne. Vor ihm ein Computermonitor, in der Hand ein Controller, eine Konsole mit mehreren Knöpfchen. Damit steuert er die gesamte Fußballmannschaft auf dem Bildschirm. Yannick Reiners Arbeitsplatz, ein Büro in der Borussia-Geschäftsstelle in Mönchengladbach. An der Wand klebt das Bild eines Fohlens, des Maskottchens der Borussia.
Also ich spiele FIFA, seitdem ich denken kann. Seitdem ich 4, 5 Jahre alt bin, auf PlayStation 2, immer gegen meinen Bruder gespielt, gegen meinen Älteren. FIFA begleitet mich mein Leben lang.
Flankt er vielleicht mal rein oder versucht er durchzugehen? Er versucht es nochmal mit dem Passspiel auf Neuhaus. Zurück auf Kone.
E-Sport-Profi war nicht Reiners ursprünglicher Karriereplan. Nach dem Abitur schloss er ein Studium für Mittelstandsmanagement in seiner Heimatstadt Koblenz ab.
Ich habe währenddessen immer viel FIFA gespielt, auch ja, größtenteils gegen Freunde, kleine Turniere. Und dann mit der Zeit wurde das immer intensiver. Dann konnte ich mich für ein sehr großes Turnier qualifizieren, für den FUT Champions Cup in Barcelona 2018.
Bei diesem Turnier, an dem die besten Spieler der Welt teilnehmen, wird eine Agentur auf ihn aufmerksam. Bald darauf unterschreibt Yannick Reiners seinen ersten Vertrag beim E-Sports-Team von Borussia Mönchengladbach. Seitdem ist Jeffrey Vollzeitgamer. Sein Gehalt ist geheim. Andere FIFA-Spieler berichten, dass sie mehr als 10.000 Euro im Monat verdienen. Und die Boomjahre des E-Sports haben gerade erst begonnen. 2021 lag der weltweite Umsatz für Games und E-Sport bei geschätzt mehr als 1 Milliarde Euro. Fast 80% davon wurden mit Medienrechten und Sponsoring verdient.
Ich wünsche mir manchmal, warum bist du nicht jetzt 16 und warum fängst du nicht jetzt damit an, weil das Potenzial in 5 bis 10 Jahren, da reden wir, glaube ich, über andere Summen im Preisgeld, im Gehalt.
Eine Umfrage des Branchenverbands Game hat ergeben, jeder zweite Deutsche gamet. Und ein Viertel der deutschen Gamerinnen und Gamer wünscht sich E-Sport-Vereine, erklärt Felix Falk, Geschäftsführer des Branchenverbands.
Da ist es wichtig, dass diese Chance auch eröffnet wird, dass beispielsweise vor Ort, wenn das Jugendzentrum da seit Jahren leer steht und dann kommt eine Gruppe von E-Sports-Enthusiasten, die sagen zum Bürgermeister, Mensch, wir würden gern hier einen E-Sports-Verein in dem Raum hier machen, dass der Bürgermeister nicht sagt, ja, tut mir leid, ihr seid aber nicht gemeinnützig, dann kann ich euch den Raum nicht geben.
Die neue Bundesregierung will E-Sport-Vereine als gemeinnützig anerkennen, Steuererleichterungen schaffen und E-Sport wirtschaftlich stärken. Private Gaming-Unternehmen generieren Vermögen. Deutsche Spiele machen nur 5% des weltweiten Umsatzes aus.
Viele Länder im Ausland unterstützen die Produktion im eigenen Land mit viel Geld. Und da hat sich die Bundesregierung auf die Fahne geschrieben, dass wir hier etwas aufholen wollen, dass wir auch dort, wo es notwendig ist, mit unterstützen, damit der Markt hier nicht nur von der Verkaufsseite aus Deutschland gedeckt wird, sondern dass auch die Angebote steigen. Angebote bedeutet auch immer Arbeitsplätze und es sind vor allem kreative Arbeitsplätze, die wir in unserem Land ja auch wollen und brauchen.
Thomas Hacker, medienpolitischer Sprecher der FDP.
Die Games waren beim Verkehrsministerium, wo man sich schon noch manchmal die Frage stellen konnte, was hat es da miteinander zu tun? Jetzt ist es im Wirtschaftsministerium angesiedelt, die entsprechende Fachabteilung wechselt rüber, aber die Kultur- und Kreativwirtschaft als Ganzes wird dann natürlich auch ihre Kompetenzen bündeln können, aber auch natürlich ihre Wirksamkeit und ihre Sichtbarkeit nach außen bündeln können. Das ist ein richtiger Schritt.
Da wird nochmal der Rückpass gespielt und dann geht's wieder Richtung Mittellinie.
In Gladbach neigt sich das Spiel dem Ende zu. Yannick Jeffrey Reiners starrt, den Controller in der Hand, konzentriert auf den Bildschirm. Er lebt den Traum vieler Jugendlicher. Geld verdienen, bezocken.
Viele Räume bekommst und das ist Bennett und der muss jetzt mal den Abschluss suchen. Und wo fliegt denn der Ball hin?
Ich glaube, die junge Generation, die neue Generation, die damit aufwächst, die weiß, hey, Gamer sind auch krasse Jungen. Also sie können genauso krass im Leben stehen wie ein Steuerberater oder wie ein Anwalt oder wie ein Polizist.
Der sucht nochmal die Außenüberschuss, wird das abseits. Also Bennett kannst du nicht anspielen, das gibt abseits.
Sein Weg zum E-Sport-Profi war von Zufällen geprägt. Inzwischen hat sich die Ausbildung professionalisiert. 2020 wurde zum Beispiel, angetrieben von der nordrhein-westfälischen Landesregierung, die eSports Player Foundation gegründet, eine E-Sport-Hilfestiftung, von großen Wirtschaftsunternehmen mitfinanziert. Stipendien, Trainingscamps, Medientraining und Elternberatung für rund 100 E-Sport-Talente.
Da wird nicht nach vorn gespielt, also ich muss sagen, wie Hannover hier einen Punkt eventuell holt, ist...
Die Konkurrenz im E-Sport ist groß. Die Verträge sind befristet und werden beendet, wenn die Leistung nicht stimmt. Und spätestens mit 30 ist als Profi meistens Schluss. Die Zeit läuft für Yannick Jeffrey Reiners.
So ein Fehler.
Ich sehe mich langfristig schon im E-Sport. Ich persönlich kann mir fast alles vorstellen, ob es als, ja, so ein großer Coach, auf den die Jungs so ein bisschen hochschauen, wo ich denen auch viel mit auf den Weg geben kann, da sehe ich mich schon.
Ball geht nach hinten und jetzt gibt es hier nochmal die Abschlusschance für Hannover. Eieiei, und da geht's. 0-0 trennen sich die beiden hier.
Das Spiel endet unentschieden und Reiners verlässt den virtuellen Platz unzufrieden. Denn für ihn geht es beim Spiel nicht nur um den Punktesieg, sondern immer auch ein Stück weit um den nächsten Vertrag und damit um seine Zukunft als Profigamer.
Thorsten Föster hat dem Autor seine Stimme geliehen. Silke Hasselmann arbeitet als Landeskorrespondentin in Mecklenburg-Vorpommern, dem Bundesland, das seit Jahren schlecht dasteht bei der Kinderbetreuung. Statt empfohlenen 8 Kindern pro Erzieherin sind es hier oft 8, 10. Die Situation ist aber nicht wirklich schlechter als anderswo. Es wird nur ehrlicher in Anführungsstrichen gezählt. Und anders als anderswo bleiben Erzieherinnen hier oft bis zur Rente in ihrem Beruf und wechseln selten den Arbeitsplatz.
Rund 4.700 Menschen leben in der westmecklenburgischen Kleinstadt Kriewitz. Und wer hier sein Kleinkind tagsüber professionell betreuen lassen möchte, hat 3 Optionen. Eine von 5 Tagesmüttern, den evangelischen integrativen Kindergarten oder die städtische Kindertagesstätte Unslütten. Letztere wurde vor 2 Jahren erweitert, weil sie mit bis zu 240 Kindern aus allen Nähten platzte. Das Ergebnis tue den Erziehern gut und erst recht den Kindern, sagt ein Vater, der gerade seine 5-jährige Tochter am Eingang abgibt.
Das ist jetzt schon das dritte Jahr hier. Genau. Sie hat Spaß, sie spielt, sie machen was zusammen, sie lernen viel. Also ich sag mal, ich wünsche jetzt Eltern halt immer, dass es noch mehr Erzieher vielleicht wären, aber realistisch.
Auch die 26 staatlich geprüften Erzieherinnen dieser Kita halten es nicht für realistisch, dass ihr Team bald wächst und sich jede Fachkraft mit weniger Kindern umso intensiver beschäftigen kann. Dabei ist die Lage schwierig. Zwar lassen einige Familien ihre Kinder derzeit Corona-bedingt zu Hause, auch aus Rücksicht auf das bereits dezimierte Kita-Personal. Dennoch sei sie als Erzieherin im Moment nicht selten allein für 17 Kinder pro Gruppe zuständig, sagt Kerstin Groschinski.
Und Maximalspitze ist dann wirklich, dass die Kinder aufgeteilt werden müssen, weil Personal fehlt. Und dann haben wir dann zu zweit 36 Kinder oder mehr.
Annette Lindner von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Mecklenburg-Vorpommern berichtet sogar von noch größeren Gruppen pro Erzieherin. Das liege auch daran, dass die SPD-geführte Landesregierung 2020 die Elternbeiträge für die Kitas abgeschafft hat. Seitdem seien die Anmeldungen noch einmal kräftig gestiegen, unter anderem von migrantischen Familien. Die Zahl der Erzieherinnen und Erzieher hingegen blieb gleich.
Aus unserer Sicht ist es natürlich schwierig, weil zum einen kann der pädagogische Auftrag dann nicht mehr geleistet werden. Zum anderen ist aber auch die Aufsichtspflicht nicht mehr gewährleistet. Und das belastet natürlich die Kolleginnen und Kollegen enorm.
zumal es eine Besonderheit in diesem Beruf gebe, so die Gewerkschafterin weiter.
Wir können da bei den Kindern keine Abstandsregelung machen und die Kinder tragen auch keine Masken. Und da gibt es aus unserer Sicht schon das Risiko, dass es da zu Neuinfektionen kommen kann.
Dieses Risiko wächst mit der Größe der zu betreuenden Kindergruppen, natürlich nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern. Doch hier sind die Kindertagesstätten besonders weit von dem entfernt, was etwa die Bertelsmann-Stiftung seit langem als idealen Betreuungsschlüssel empfiehlt. Im Kindergartenalter ab 4 Jahren sollten höchstens 8 Mädchen und Jungs auf einen Betreuer kommen, bei den Jüngsten in der Krippe maximal 3. Kein Bundesland erreicht diese Werte flächendeckend. Doch wo sie sich diesem Ideal nähern, wie etwa in Baden-Württemberg, da lohnt ein genaues Hinschauen. Wie überall in Deutschland, außer in Mecklenburg-Vorpommern, gilt auch dort als Maßstab der sogenannte Betreuungsschlüssel. Als Betreuer zählen dort neben den staatlich anerkannten Erzieherinnen und Erziehern auch Praktikanten, Quereinsteiger und Assistenten, die den Kindern zum Beispiel beim Ankleiden helfen oder Mahlzeiten vorbereiten. Mecklenburg-Vorpommern hingegen nimmt die rote Laterne in der Länderstatistik seit Jahren in der Gewissheit hin, ehrlicher zu zählen. Hier gilt die sogenannte Kind-Fachkraft-Relation und für die ist ausschließlich die Zahl der ausgebildeten Erzieherinnen und Erzieher von Bedeutung, erläutert die Bildungs- und Kita-Ministerin Simone Oldenburg von der Partei Die Linke.
Wir sind gut, wir haben in Mecklenburg-Vorpommern ein gutes Fachkräfteverhältnis. Eine Erzieherin kommt momentan auf 15 Kinder im Kindergarten, auf 22 im Hort und auf 6 in der Krippe. Das kann verbessert werden, es muss auch verbessert werden. Wir haben jetzt auch im Zuge der Pandemie sogenannte Alltagshelferinnen und Alltagshelfer eingestellt, die dann eben zum Beispiel helfen bei der Bürokratiebewältigung oder auch beim Schneiden von Obst. Aber hier gibt es in Mecklenburg-Vorpommern eine Begrenzung, wie viele Assistenzkräfte und wie viele nicht ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher maximal in einer Kindertagesstätte tätig sein dürfen. Uns geht es hauptsächlich wirklich um Qualifikation.
Die 4 staatlichen Berufsschulen in Mecklenburg-Vorpommern sollen künftig wieder mehr Erzieherinnen und Erzieher ausbilden, sagt Simone Oldenburg. Den genauen Bedarf lässt sie gerade in den Landkreisen und Kitas ermitteln. Petra Tugend leitet die Kriwitzer Kita Unzlütten und sie weiß, dass die Einstellungspolitik der Kita-Träger mit jener Zahl steht und fällt, die das Schweriner Ministerium letztlich als die maßgebliche Fachkraft-Kind-Relation bestimmt. Denn so viele qualifizierte Erzieher und Erzieherinnen müssen die Kitas dann mindestens vorhalten.
Ja, meine Wünsche an die Politik: der Betreuungsschlüssel im Krippenbereich, dass der auf 4 gesenkt wird und im Kindergarten, wie gesagt, der Wunsch wäre mal 1:12, damit wir allen pädagogischen Anforderungen gerecht werden können.
Obwohl dieser Wunsch seit vielen Jahren an die Landespolitik herangetragen wird, hat sich nichts geändert. Doch trotz der hohen Belastung hängen die meisten Erzieherinnen und Erzieher in Mecklenburg-Vorpommern ihren Beruf höchstens aus Altersgründen an den Nagel. Nicht aber, weil sie den Job wechseln oder andernorts besser bezahlte Stellen suchen, sagt Simone Oldenburg. Personalflucht aus den Kitas von MV? Kein Thema.
Nein, da ist uns überhaupt nichts bekannt, dass Erzieherinnen und Erzieher das Weite suchen. Auch dadurch, dass wir die Elternbeitragsfreiheit eingeführt haben in Mecklenburg-Vorpommern, haben sich die Gehälter im Jahresdurchschnitt um mehr als 2.000 Euro erhöht.
Und das hängt nicht nur damit zusammen, dass das Land mit 500 Millionen Euro jährlich den größten Teil jener Kita-Kosten auffängt, die trotz der Abschaffung der Elternbeiträge weiterhin gedeckt werden müssen. Vielmehr übernimmt die Landeskasse auch sämtliche Gehaltssteigerungen für das Kita-Personal im Land. Da können sich die Gewerkschaften und die kommunalen Kita-Betreiber in Mecklenburg-Vorpommern umso leichter auf kräftige Gehaltszuschläge verständigen. Die 106 Millionen Euro, die Mecklenburg-Vorpommern für die 4-jährige Laufzeit bis 2022 aus dem sogenannten Gute-Kita-Gesetz des Bundes erhält und restlos für die Beitragsfreiheit einsetzt, wirken da wie ein paar Tropfen auf dem heißen Stein. Derweil berichtet Kita-Ministerin Oldenburg, dass zuletzt noch etwas geschehen sei, um den Erzieherberuf in Mecklenburg-Vorpommern attraktiver zu gestalten. Immer mehr Kita-Träger zahlen mittlerweile nach dem Tarif öffentlicher Dienst.
Viele haben schon 100% des öffentlichen Dienstes verdient. Und das ist natürlich ein Anreiz, in Mecklenburg-Vorpommern zu bleiben.
Beziehungsweise für auswärtige Fachkräfte in den Nordosten zu ziehen.